SWR 2 aktuell mit Marion Theis. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich so etwas schon mal erlebt habe. Die Bahn will die Preise senken. Nicht nur stabil halten, wie bereits angekündigt, nein. Vieles soll billiger werden. Die geplante Mehrwertsteuerhalbierung soll auf die Kunden umgelegt, Milliarden investiert werden. Das ist doch mal eine gute Nachricht in dem ständigen Zugausfall, Verspätungs- und Tarifchaos. Johannes Frevel über die denkwürdigen Pläne der Deutschen Bahn.
Keine Fahrpreiserhöhung im Dezember und zudem ein Ticketabschlag von rund 10%, sobald der Gesetzgeber die Mehrwertsteuer für Bahntickets von 19% auf 7% senkt. Die Deutsche Bahn will ihre Fahrgastzahlen stark steigern und auch bei Gütern deutlich mehr Verkehr auf die Schiene holen. Bis 2030 sollen insgesamt 86 Milliarden Euro in ein besseres Netz und mehr Züge fließen. 24 Milliarden davon muss die Bahn selbst bezahlen, kann nach den Klimabeschlüssen aber nun insgesamt auch 20 Milliarden Euro mehr aus dem Bundeshaushalt erwarten. Bahnchef Richard Lutz sprach vom größten Investitionsprogramm seit mehr als 180 Jahren und sagte bei einer Telefonpressekonferenz in Berlin:
Wir spielen nun voll auf Angriff und Ausbau, um massiv Verkehr auf die Schiene verlagern zu können. Wir sprechen über nicht mehr und nicht weniger als einen Wendepunkt in der Wahrnehmung der Eisenbahn in Deutschland. Wir sind unverzichtbarer Teil der nationalen Anstrengung, die nun nötig ist, um Deutschlands Beitrag im Kampf gegen die Erderwärmung und den Klimawandel zu leisten.
In den vergangenen Jahrzehnten hat die Bahn 70% CO2 eingespart. Der Fernverkehr fährt bereits komplett mit Ökostrom. In den nächsten Jahren werden nicht nur Weichen gewechselt, Schienen getauscht und 2000 Brücken erneuert. Bahninfrastrukturvorstand Ronald Pofalla ordnet die Rolle der Bahn bei Klimaschutz und Verkehrswende ein.
Das ist deshalb besonders wichtig, da das Bahnnetz das Rückgrat der Mobilitätswende ist. Ohne massive Investitionen in die Schiene droht die Mobilitätswende zu scheitern. Wir müssen hier mit der digitalen Schiene Deutschland, so schnell es irgend geht, eine grundlegende Transformation des Bahnsystems starten. Bis zu einem Drittel mehr Kapazität erwarten wir uns hiervon auf dem Netz. Dazu kommt mehr Pünktlichkeit, mehr Zuverlässigkeit und die Entwicklung einer Zukunftstechnologie, um die man uns in ganz Europa, vielleicht weltweit, beneiden wird.
Im Fernverkehr soll die Zahl der Fahrgäste in den nächsten 10 Jahren verdoppelt werden, im Nahverkehr vor allem bei Arbeitspendlern um 1 Milliarde steigen. Die Bahn rechnet allein durch die Mehrwertsteuersenkung mit jährlich mindestens 5 Millionen mehr Fahrgästen im Fernverkehr. Bahnchef Richard Lutz kündigt ein milliardenschweres Einkaufsprogramm an, um vor allem zwischen Berlin und München sowie Köln-Rhein-Main 2022 weitere Hochgeschwindigkeitszüge auf die Strecke zu schicken.
Mehr Fahrgäste brauchen mehr Sitzplätze. Deshalb stocken wir unsere Zugflotte noch weiter auf und bestellen 30 zusätzliche Züge für den Hochgeschwindigkeitsverkehr. Da sind über 13.000 weitere Sitzplätze pro Tag. Ab 2022 sollen die zusätzlichen Züge auf unseren Schnellfahrstrecken zum Einsatz kommen und mit Tempo 300 das Angebot für die Reisenden deutlich verbessern.
30 deutsche Großstädte will die Bahn im Halbstundentakt, europäische Metropolen mindestens stündlich mit Zügen verbinden. Dadurch soll Verkehr massiv auf die Schiene verlagert werden.
Die Bahn steht am Wendepunkt, meint ihr Chef. Mal sehen, was demnächst die Kunden meinen. Das Klimapaket der Großen Koalition scheint also Wirkung zu zeigen. Wie sehr, darüber lässt es sich vortrefflich streiten. Bei der Bahn sind sie, wie gesagt, angetan, wohingegen Klimaforscher von einer Nullnummer reden und Wissenschaftler aufzeigen, dass die Temperaturen auf der Erde immer weiter ansteigen. Auch die Grünen sind äußerst unzufrieden mit dem Klimapaket. Sie wollen über den Bundesrat Nachbesserungen erreichen. Hauptstadtkorrespondent Kai Clement hat die Reaktionen aus den verschiedenen politischen Lagern zusammengefasst.
Das ist doch ein Treppenwitz.
Hörbar erbost. Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident Baden-Württembergs beim Landesparteitag in Sindelfingen. Nicht nur ihm passen die Ergebnisse der Großen Koalition nicht. Jürgen Trittin sagte, die habe mit ihrem Klimapaket eine historische Chance völlig vergeigt. Grünen Co-Chefin Annalena Baerbock hat jetzt angekündigt, den Bundesrat für Nachbesserungen nutzen zu wollen. Denn was beschlossen worden sei, reiche definitiv nicht aus, um die Ziele von Paris zu einer geringeren Erderwärmung aufzunehmen zu erreichen. Die Kritik gilt den Bereichen Verkehr, den Restriktionen beim Ausbau der Windenergie an Land sowie dem niedrigen CO2-Einstiegspreis, so auch Kretschmann.
In der Schweiz liegt der Preis pro Tonne CO2 bei 80 Euro, in Schweden bei 115 und bei uns sollen 10 Euro reichen.
Ganz anders dagegen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU. Er spricht in der Bild am Sonntag von sehr rabiaten Maßnahmen. Auch nützten günstigere Bahntickets nichts, wenn man von Dresden nach Düsseldorf 6 Stunden mit dem Zug brauche. Von Baden-Württemberg bis Schleswig-Holstein sind die Grünen derzeit in 9 von 16 Landesregierungen vertreten. Allerdings gilt im Bundesrat eine sogenannte einheitliche Stimmabgabe. Die Grünen müssten sich dafür mit ihren jeweiligen Koalitionspartnern von CDU über SPD bis Linke einigen, wie sie denn in der Ländervertretung abstimmen wollen. Grünen-Chefin Baerbock hat auf Anträge verwiesen, die bereits vorlägen, etwa zu einem stärkeren Ausbau der Windenergie an Land. Hier sieht die Große Koalition mindestens 1000 Meter Abstand zu Wohngebieten vor. Auch gäbe es aus Schleswig-Holstein bereits einen Antrag für einen wirksamen CO2-Preis. Bundeskanzlerin Merkel hat am Freitag, als sie das Eckpunktepapier vorstellte, erklärt, dass das wohl noch nicht das letzte Wort sei.
Den Diskussionen will ich aber heute nicht vorgreifen. Also da stehen uns sicherlich nicht einfache Gesetzgebungsprozesse vor, aber mit Recht hat man von der Regierung erstmal erwartet, dass sie ihre Vorstellungen auf den Tisch legt. Und das ist nicht die vorderste Aufgabe der Opposition, sondern es ist die Aufgabe der Regierung.
CSU-Chef Söder hat in das Eckpunktepapier einen Satz aufnehmen lassen, wonach in Bayern die schärferen Regeln für neue Windräder nicht angetastet werden. Ein Punkt, der den Grünen gar nicht passt. Trotz so grundsätzlicher Meinungsverschiedenheiten hat sich jetzt CSU-Vize Manfred Weber dafür ausgesprochen, auf Bundesebene eine Koalition vorzugsweise mit den Grünen anzustreben. Weber sagte der Welt am Sonntag, das werde sicher anstrengend, aber langfristig sei die Große Koalition kein Zukunftsprojekt. Dennoch solle die seiner Vorstellung nach zunächst noch regulär bis 2021 weitermachen. Kai Clement, Berlin.
Sie hören SWR 2 aktuell. Die martialischen Worte von gestern aus dem Iran klingen noch nach. Der Chef der iranischen Revolutionsgarden, Salami, drohte mit massiver Vergeltung, falls der Iran angegriffen werden sollte. Wer auch immer möchte, dass sein Land zum Hauptschlachtfeld wird, nur zu, sagte er. Heute dann der Schritt zurück. Der iranische Präsident Rouhani versuchte es mit beschwichtigenden Tönen. Er wolle nächste Woche eine Art Friedensplan präsentieren, erklärte er am Vormittag.
Bei der diesjährigen Versammlung der Vereinten Nationen werden wir der Welt einen Plan unter dem Motto Hoffnung, Hormus und Frieden für die Region vorstellen. In den kommenden Tagen wird das sein in New York.
Der iranische Präsident Rouhani heute Vormittag. Diese widersprüchliche Doppelstrategie, einerseits Kriegsdrohungen, andererseits Friedensplan, sei typisch Iran und nicht ohne. Das meint unsere Korrespondentin Karin Senz in ihrem Kommentar.
Der iranische Außenminister Muhammad Javad Zarif hat in einem Interview diese Woche sein Land ganz gut beschrieben. Es sei durch die harten Bedingungen kreativ und zäh geworden. Allerdings sind die Iraner nicht nur kreativ, sondern auch gerissen, gefährlich gerissen. Das zeigt sich jetzt wieder besonders. Sie wollen sich für mögliche Verhandlungen eine gute Position verschaffen und daran arbeiten sie mit allen Mitteln. Präsident Hassan Rouhani bietet eine Koalition der Hoffnung an, wie er sie selbst nennt. Mit anderen Ländern der Region wolle er für die Sicherheit am Persischen Golf und im Golf von Oman sorgen. Und Rouhani ging noch weiter. Man wolle allen Nachbarn die Hand reichen als Zeichen der Freundschaft und Brüderlichkeit. Auch Irans Erzfeind Saudi-Arabien ist ein Land dieser Region. Eine Kehrtwende in der iranischen Außenpolitik ist das allerdings lange nicht. Es ist Strategie. Rouhani hat das Poltern nur einem anderen überlassen. Keine 24 Stunden vorher drohte der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden Hussein Salami, man werde nie einen Krieg auf iranischem Boden zulassen. Das Land des Angreifers würde zum Hauptschlachtfeld. Der Iran hat Öltanker in der Straße von Hormus festgehalten. Erst heute, nach über 2 Monaten, soll die britische Stena Impero weiterfahren dürfen. Ihren eigenen Supertanker, der vor Gibraltar beschlagnahmt worden war, haben die Iraner dagegen schon vor über einem Monat frei bekommen. Der Iran reizt die USA bis aufs Blut. Immer mit dem Hintergedanken, dass Trump keinen Krieg im Nahen Osten brauchen kann. Dabei lotet er Schritt für Schritt die Grenzen aus, bis jetzt erfolgreich. Trump droht zwar, verlegt Truppen und militärisches Gerät in die Region, reagiert aber auf die Angriffe auf saudische Ölanlagen nur mit weiteren Sanktionen. Wie in vielen Fällen bleibt er Beweise schuldig für seine Behauptungen, der Iran sei der Drahtzieher gewesen. Manch einer mutmaßt, das könnte Absicht sein. denn bei eindeutigen Beweisen müsste er wohl schon wegen des Drucks im eigenen Land Vergeltung üben. All das stärkt die Verhandlungsposition des Iran. Aber auch Teheran steht zu Hause unter Druck, denn die eigene Bevölkerung leidet unter den Sanktionen. Die Zeichen stehen auf baldige Gespräche, wenn auch nicht zwischen Rouhani und Trump am Rande der UN-Vollversammlung, wie ja mal spekuliert worden war. Dafür scheint es noch zu früh. Aber die Außenminister der verbliebenen Partner des Atomabkommens wollen in New York mit Zarif zusammenkommen, heißt es. Bei Verhandlungen muss der Iran sich bewegen. Wenn der Tanker Stena Impero heute wirklich weiterfahren darf, wäre das ein erstes Signal, ganz direkt vor der Reise Rouhanis zur UN. Aber auch größere Brocken wie das Engagement bei den Kriegen in Syrien und im Jemen liegen auf dem Tisch. Das ist das optimistische Szenario. Das pessimistische ist, dass eine der provokanten Aktionen plötzlich doch Trumps Schmerzgrenze verletzt. Dann geht es nicht mehr nur um Verhandlungspositionen, dann geht es um Krieg mit vielen Opfern.
Der Iran fährt eine gefährliche Doppelstrategie, sagt SWR-Korrespondentin Karin Senz in ihrem Kommentar. Der deutsche Schriftsteller Günter Kunert galt als Meister der kurzen Form. Heute ist der 90-Jährige in seiner Wahlheimat bei Itzehoe gestorben. Kunert war 1979 aus der DDR in den Westen übergesiedelt. Er nannte sich selbst einmal einen heiteren Melancholiker. Kunert hat weit über 1000 Gedichte, zahlreiche Essays und Reisebücher und zwei Romane geschrieben, außerdem Kinderbücher und Hörspiele. Klaus Röck blickt zurück auf das große Werk und den Menschen Günter Kunert.
Ich bin so unweise, wie ich es immer war, und habe mir meine Naivität bewahrt.
Von der gefürchteten Altersweisheit, so Günter Kunert augenzwinkernd, sei er nie heimgesucht worden. Ein höflicher und zurückhaltender Herr, ein geistreicher und manchmal scharfzüngiger Lyriker und Literat. Naiv, aber nicht unbedarft, sarkastisch, aber nicht verbittert, ein Warner und Skeptiker.
Ich habe ja den Spitznamen der männlichen Cassandra von Kais Borstel, aber im Laufe meines Lebens und meines Schreibens hat sich leider, muss ich sagen, meine Skepsis nicht verringert, sondern vergrößert.
Geboren wurde er 1929 in Berlin. Einfache Verhältnisse und eine staatlich verpfuschte Kindheit, wie er sagte. Die Nationalsozialisten verwehrten dem sogenannten Halbjuden eine höhere Schulbildung, aber seine jüdische Mutter lehrte ihn früh das Lesen. Viele von Kunerts nächsten Verwandten wurden Opfer des NS-Terrors. Er selbst hatte Glück.
Als die Rote Armee kam, waren wir praktisch gerettet. Denn hätte Herr Hitler noch eine Weile weiter regiert, dann wären wahrscheinlich auch meine Mutter und ich dran gewesen.
Eigentlich wollte Günter Kunert Maler werden, doch der Drang zum Schreiben war stärker. Und so schmiss er sein Studium an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee und widmete sich ganz dem Wort. Die junge DDR suchte neue Autoren. Kunert wurde entdeckt und gefördert. In den 60ern zweifelte er zunehmend am SED-Regime und wurde kaum noch gedruckt. 1979 siedelte Kunert über in die Bundesrepublik. In der neuen Heimat Kais Borstel fühlte er sich immer von den Menschen verstanden.
Sie sind freundlich, hilfsbereit und haben ja eigentlich den falschen Ruf der Nordlichter. Sie seien stur oder introvertiert, was überhaupt nicht stimmt.
4 Jahrzehnte lebte er in Schleswig-Holstein und freute sich, wenn ihn die Dorfnachbarn liebevoll ihren Dichter nannten. Denn die Lyrik stand immer im Mittelpunkt seines Schaffens.
Und um diesen Kern, die Lyrik, gruppieren sich dann die kleinen Prosastücke, die manchmal lyrische oder poetische Züge haben. Aus diesen kleinen Prosastücken entwickelten sich Geschichten und danach dann Essays, Hörspiele, Fernsehfilme und dergleichen. Aber der Kern ist eben die Lyrik.
Und dann war da noch das Big Book, an dem er unermüdlich arbeitete.
Das sind Erinnerungen, das sind Überlegungen, das sind Skizzen, Beschreibungen von Dingen. Das ist ein Gemengsel aus ganz unterschiedlichen Texten.
Günter Kunert, ein selbstironischer Melancholiker, der auch im hohen Alter noch erstaunlich geisteswach wirkte, aber ganz sicher niemals altersweise werden wollte.
Der Schriftsteller Günter Kunert ist gestorben. Er wurde 90 Jahre alt. Wenn Sie Teile der Sendung verpasst haben, können Sie die im Internet nochmal nachhören auf swr2.de. Das war SWR 2 aktuell am Sonntagabend mit Marion Theis. Es ist 18:20 Uhr.